der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eternals, eurem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rösing. Endlich wieder eine normale Folge. Es geht wieder regulär hierzu. Wir können uns wieder darauf freuen, dass die zweite Liga wieder da ist. Die spannenden Themen, die wir haben. Und wir hatten ja auch zwei Trainerdebüts an diesem Spieltag. Zum einen Markus Anfang bei Fortuna Düsseldorf. Und zum anderen Uwe Rösler auf der Trainerbank des VfL Bochum. Und dazu Interimstrainer Patrick Sander, der mit seinen Magdeburgern bei Domes Darmstädtern zu Gast war. Dort natürlich auch später nochmal Domes Einschätzung zu dieser Partie. Beginnen wollen wir aber mit dem Kapitel Aller Anfang ist schwer. Ja, Trainer Markus Anfang folgt also auf den Publikumsliebling Daniel Thür noch der Trainerbank. Und man hatte eigentlich sogar eine recht dankbare Aufgabe, zumindest tabellarisch gesehen, denn seit zwei Monaten hat Eintracht Braunschweig nicht mehr gewinnen können. Man ist in so eine Art Negativstrudel reingeraten. Und das ist natürlich eigentlich auch perfekt, weil stimmungsvolles Heimspiel, Trainereffekt, Euphorie, all das ist bei den Düsseldorfern oder sollte bei den Düsseldorfern gegeben sein. Und gegen den angenockten Gegner aus Braunschweig, die ja vergangene Saison auch noch Relegation gespielt haben, also die Abstiegsrelegation zur dritten Liga. Und es war eigentlich perfekt. Aber ich muss sagen, die Düsseldorfer wirkten auf mich dann doch sehr zahnlos. Waren zwar auch feldüberlegen, aber so in den entscheidenden Situationen, diese entscheidenden Zweikämpfe, gerade offensiv, aber auch die Defensivzweikämpfe, hat man dann verloren und hat die Braunschweiger dann halt auch eingeladen, ihr Tempo, was sie vorne ja besitzen, auszuspielen mit dem Konté, mit dem Yademchi. Haben sie halt zwei Jungs, die ordentliche Speed auf die Straßen bringen, die auch sehr geradlinig zum Tor agieren. Und wenn du ihnen natürlich zu viel Raum gibst, dann nutzen sie das eiskalt aus. So dann auch passiert beim 1-0, als Marie, der zentrale Mittelfeldspieler, einen schönen Steckpass auf Conte spielt und der dann ja den Ball eiskalt verwandeln kann zu seinem nächsten Saisontor. Gefällt mir natürlich auch gut, Christian Conte, wie er sich da entwickelt bei Braunschweig, galt ja als großes Talent beim FC St. Pauli, hat dann sich aber nie so richtig durchsetzen können, aber jetzt so in diesem neuen 3-4-3-System, der 3-4-1-2-System von Trainer Heiner Backhaus, neben ja Dimchi, da fühlt er sich wohl, beide haben ihre Freiheiten, dürfen auch nach außen ausweichen, also bekommt halt absolute Narrenfreiheit. Und das braucht der Junge. Das ist so einer, den man streicheln muss, den du pflegen musst, so ein bisschen schützen musst. Also der braucht so eine Art Vaterfigur. Jemanden, der ihn dann auch mental unterstützt, damit er seine absolute Topleistung abliefern kann. Und das hat er halt auch in dieser Partie gemacht. Und spätestens mit diesem 1-0 war dann halt auch klar, boah, jetzt muss Düsseldorf aber ordentlich Druck aufbauen. Braunschweig hat sich dann noch ein Stück weiter nach hinten verzogen oder sich hinten einsortiert und hat weiter auf Konter gewartet. Und Conte hat sich dann nachher bei Marie revanchiert, bereitet dann dessen Treffer zum 2-0, nämlich auch mustergültig 5 Minuten vor der Pause vor. Und zur Halbzeit war schon klar, boah, das wird jetzt ein ganz schwerer Brocken, weil Düsseldorf, ja, dem ist vor allen Dingen in der Kreativzentrale nicht so viel eingefallen. Mit El Azouzi, Breithaupt und Muslia hast du halt nur mit Breithaupt einen, der wirklich auch mal so spielerische Elemente mit reinbringen kann. Da hätte ich mir noch gewünscht, dass ein Rasmussen dann spielt. Der kam dann ja auch zur Halbzeit, war ja dann auch maßgeblich am 1-2 beteiligt, als er den Treffer von Innenverteidiger Kenneth Schmidt vorbereitet hat. Ich frage mich sowieso, warum er so oft auf der Bank sitzt. Kam ja im Sommer von Ajax Amsterdam am ersten Spieltag ja in Bielefeld sehr gut gefallen. Dribbelstarker, rechter Flügelspieler, der aber auch ja, oft auch mal in die Mitte zieht, für kreative Momente sorgt, ins 1 gegen 1 geht, also mal, ja, auch mal was wagt, ein bisschen Risiko geht und aus dieser Spielfreude mitbringt. Und das geht mir bei Düsseldorf momentan total ab. Das wirkt alles so ein bisschen, ja, verkrampft. Da fehlt so diese Lockerheit der vergangenen Jahre, die sie ja dann auch so erfolgreich gemacht haben. Und ja, damit ist Düsseldorf jetzt auf Rang 13 in Liga 2. Ist natürlich schon enttäuschend. Der Trainereffekt erstmal verpufft von Markus Anfang. Und das ist natürlich das, worauf Markus Anfang auch setzt. Er setzt auf Offensivfußball, auf Spaßfußball, auf attraktiven Fußball und er ist auch so ein Menschenfänger. Das hat man jetzt in diesem ersten Spiel noch nicht so sehen können. Also da wurde die Länderspielpause noch nicht optimal genutzt. Und bei Braunschweig, die haben einfach Außenseiterfußball gespielt, aber den eiskalt ausgenutzt und haben vor allen Dingen auch ihre Stärken, nämlich dieses vertikale Spiel hinter die Abwehrkette des Gegners, komplett gut ausgespielt. Sind jetzt auch nicht so die kreativen Jungs da, aber halt welche mit viel Physis, viel Tempo. Und so muss man halt sagen, bei Düsseldorf aller Anfang, Achtung Wortspiel, ist schwer. Und so wird es dann auch schwierig, sich ja perspektivisch oben oder beziehungsweise perspektivisch auch aus dem Abstiegskampf rauszuhalten. Von der individuellen Qualität müssen wir nicht reden, ist Düsseldorf eine absolute Top-Mannschaft. Sie haben auf jeder Position auf jeden Fall gehobenes Zweitliganiveau in der Spitze, in der Breite teilweise auch, vor allem im Offensivbereich, defensiv. Ja, ist es ein bisschen schwieriger, aber trotzdem. Also da muss jetzt eine Entwicklung kommen und da müssen auch die Spieler sich jetzt mal am eigenen Schopf packen und sich da auch selbst rausziehen. Weil es liegt ja nicht nur am Trainer, sondern auch die Spieler. Ja, so eine gewisse Grundbereitschaft müssen sie auch selbst an den Tag legen. So, da kann der Trainer noch so viel sagen, wenn die Spieler die Vorgaben oder diese Energie, die auf dem Platz soll, nicht umsetzen wollen oder können, ist natürlich auch mal eine Qualitätsfrage, wird es halt dann auch schwieriger. Und dann gehen wir mal weiter zu den Schalker Dampfjungs, so habe ich sie genannt. Der FC Schalke 04, für mich mit einem sehr überraschenden 3:0-Sieg bei Hannover 96 und damit der endgültige Beweis, dass man ja jetzt mit 21 Punkten nach 9 Spielen ein absolutes Spitzenteam ist, zu Recht auf Rang 1, auf Rang 2 ist. Man war ja sogar bis Sonntag, Mittag, bis die Elversberger kamen, auf Rang 1. Und das wieder mit einer sehr couragierten Leistung. Mittlerweile hat man nicht nur diese defensive Stabilität, die Miron Muslic da schon bei Schalke implementiert hat. Nein, auch offensiv kommt man immer besser ins Rollen, immer mehr Automatismen greifen, dieses Positionsspiel, Karaman, Anfia, Jay, Silla vorne, die auch viel rotiert haben, immer mal wieder, dann ist einer kurz gegangen, zwei sind dann tief gegangen, um die drei Hannoveraner Innenverteidiger, Gita, Tomiak und oder Blank zu binden. Und man hat es halt auch geschafft, dieses Kurzpassspiel, was Hannover 96 so stark macht, massiv zu unterbinden, vor allen Dingen Elfaouzi und Schallenberg, viele Kilometer gelaufen, viele Passwege abgefangen, die Gegner gut zugestellt und du hast halt ja von Minute zu Minute gemerkt, wie verunsicherter Hannover 96 wurde, haben wir jetzt nach einem fulminanten Saisonstart auch so ein bisschen federn lassen müssen und weil sie Gegner auch darauf eingestellt haben, auf diese vielen Positionsrochaden und Schalke, die haben halt mittlerweile, oder Miron Muslic hat es bei Schalke geschafft, die Stärken der Jungs noch mehr in den Vordergrund zu rücken, die Mannschaft so aufzustellen, dass vor allen Dingen dann über Gantenbein und Vitali Becker du physisch starke Außenverteidiger hast mit Schallenberg, Elfaouzi, Laufmonster in der Zentrale und vorne können sich dann Zilla, Karaman und Anfia Jay halt auch frei bewegen, haben dann nicht mehr ganz so viele Defensivaufgaben, sondern können sich auch mehr auf die Offensive konzentrieren. Ja, und mit Loris Karius hast du natürlich einen bockstarken Keeper, der ja, wie gesagt, schon Champions League Finale Erfahrung hat, der nur aufgrund seiner Verletzungen es nicht perspektiv oder nicht langfristig ganz nach oben beim Champions League-Team geschafft hat, aber der für Schalke oder für Zweitliga-Verhältnisse brutal ist, der wirkt auf mich fit, er wirkt glücklich und ist ein sicherer Rückhalt. Und so spielt es natürlich dann auch als Innenverteidiger befreiter auf. Also Katic, Kurushai, Mertschan, Ayan, die drei können ja dann auch mal ein bisschen höher stehen, ein bisschen mehr Risiko eingehen. Also du hast schon gemerkt, so die letzte Verteidigungskette von Schalke ist jetzt auch peu à peu immer weiter nach vorne gegangen, mutiger. Und das finde ich halt auch den richtigen Schritt. Am Anfang nicht schön, aber erstmal Sicherheit reinbekommen, Punkte einfahren und jetzt Stück für Stück auch so diese spielerischen Elemente mit reinbringen. Bin mir sicher, es wird auch noch Rückschläge geben, weil dieser Kader ist gut. Vor allem die Talente haben sich schon super entwickelt, wie ein Mertschan Ayhan und ein Vitali Becker. Und natürlich auch Elfousi, die aus der Drittliga von Alemannia Aachen kam. Aber es sind natürlich auch trotzdem noch sieht man, dass da noch einige Entwicklungsschritte kommen müssen. Besonders gefreut hat es mich aber in diesem Spiel vor allem für Musa Silla, der zwei Hütten gemacht hat, ja, seit dem ersten Spieltag gegen Hertha BSC Berlin nicht mehr getroffen hat. Da war ja auch noch so ein bisschen die Wechselposse, wechselt er, geht, bleibt er. Ich meine, ist er geblieben und jetzt hat er halt auch mal wieder, ja, nach dem ersten Tor hast du halt gemerkt, wie viel Last von seinen Schultern abgefallen ist und wie befreit er aufgespielt hat. Und befreit ausspielen, dann muss das Siller in der zweiten Liga, ist halt brutal gefährlich, weil er dann so viel Spielfreude auch mitbringt. Und ja, dann halt, wenn er halt doppelt dann auch trifft, ist unglaublich schön. Der wurde ja nach Abpfiff auch von den Fans, wie gesamte Mannschaft natürlich auch, gefeiert. Dann trifft mit Gummis der Backup-Stürmer nach Einwechslung auch noch. Also selbst die zweite Reihe kommt jetzt in Form. Und das ist natürlich alles ein Zeichen, wo ich sagen muss, ja, das kann auf jeden Fall lange sehr, sehr viel Spaß machen, auch für die Schalker-Fans, die ja seit Jahren eigentlich immer nur Negatives erleben. Es geht eigentlich immer nur weiter bergab und jetzt mal wieder ja so ein Point of Return, wo es jetzt mal in die andere Richtung geht. Das gefällt mir schon sehr gut. Und bei Hannover 96, ja, muss man sagen, die Stärken des Kurzpassspiels wurden beraubt, wurden ihnen beraubt in diesem Spiel. Und man hat zwar noch viel über lange Bälle probiert, aber das ist halt nicht deren Spielsystem. Und so kamen sie dann auch nicht richtig ins Spiel, konnten nicht ihre spielerischen Qualitäten, wie die von einem Taibi in Rochelt oder von einem Chakrun, Yokota, Aseko und Kili ausspielen. Und außer so ein paar Halbchancen, wie zum Beispiel von einem Havard Nielsen in der Schlussphase, kam da halt nicht viel rum. Mehr als verdienter Sieg für den FC Schalke 04. Die es super gemacht haben, die sich auf ihre Stärken besonnen haben und jetzt sich auch zu Recht dafür feiern lassen dürfen, dass sie so gut Fußball spielen, so einen erfrischenden, berauschenden Fußball auch an den Tag legen. Und dann sind wir schon am Samstag und da habe ich mir die Partie Karlsruher SC gegen den 1. FC Kaiserslautern rausgepickt. So ein ja Südwest-Duell-Derby. Beide Teams auch mit einem guten Saisonstart. Der KSC wie immer stabil. Hat es einfach jetzt auch nochmal mehr geschafft. Eine absolute spielerische Klasse im Mittelfeld auf den Platz zu bringen. Bonic, Eckloff, Wanicek, Philipp Förster. Das ist für Zweitliga-Verhältnisse schon ja ein technisch sehr hohes Niveau. Viel spielerische Klasse. Also KSC steht nicht nur für Defensive, sondern auch in der Offensive. Oder gerade in der Offensive bringen sie ordentlich Tempo mit. Haben ja jetzt mittlerweile auch schon seit ein paar Wochen auf Dreierkette umgestellt. Und mit Pinto Pedrosa und Herold halt dann zwei Jungs, die noch weiter nach vorne schieben, also über die Außen dann auch Betrieb machen. Schleusener, der sich vorne jetzt auch mittlerweile auch durchgesetzt hat, vor einem Fukuda, vor einem Simic, der richtig Bock hat, sollte ja eigentlich kurz vor Transferende zum SSV Ulm wechseln, ist geblieben, hat jetzt auch gegen den 1. FC Kaiserslautern getroffen und diese Energie, die der KSC Woche für Woche auf den Platz bringen kann, also ist unglaublich und wie Christian Eichner es immer wieder schafft, auch Umbrüche zu moderieren aus Spielern, die ja man eigentlich abgeschrieben hat, wie ein Eckloff, wie ein Förster, die lange auch in der Sackgasse in ihrer Karriere waren und dann natürlich auch aus so eigenen Talenten wie ein Pinto Pedrosa so viel rauszuholen. Das ist einfach eine Mannschaft, wo es Spaß macht zuzuschauen, die spielerisch stark sind, die aber auch über Standards, gerade natürlich über ihren Kapitän Marvin Vanicek, auch eine ungeheure Gefahr ausstrahlen mit den großen Innenverteidigern wie Beifuß, Rapp und Kobalt. Das ist schon ein super Gesamtpaket, auch auf der Torhüterposition mit Bernat im Tor, der ja Max Weiß das Eingewächs ersetzt seit Sommer. Geil, das ist aber schön anzusehen, macht Spaß. Aber auf der anderen Seite war diesmal halt ein erster FC Kaiserslautern, der sich auch aufgrund seiner Last-Minute-Transfers wie in Pretarien, Skeeter und Jolie zu einer absoluten Spitzenmannschaft gemausert hat. Also man hat ja immer gesagt, Thorsten Lieberknecht, ja, in den letzten Jahren sehr destruktiven Fußball spielen lassen, auch vergangene Rückrunde und jetzt auch in den ersten Spielen dieser Saison, sah nicht ganz so geil aus. Aber jetzt plötzlich Energie drin, da ist Frucht drin, da ist spielerische Klasse drin. Semi Şahin, Skeeter treiben das Spiel an, sind Spielgestalter. Einer lässt sich dann auch meistens neben Kunze fallen beim Spielaufbau, dass man so einen 3-2er-Spielaufbau hat. Dann kann auch zum Beispiel mal der rechte Innenverteidiger Lukas Sierch nach oben gehen, also nach vorne schieben. Jolie, der super Flanken bringt. Und mit Pretarien hast du halt einen absoluten Knipser vorne. Für 1 Million von Union Berlin verpflichtet. Und der jetzt halt schon 8 Tore in 7 Spielen auf dem Konto hat. Der einfach eiskalt ist. Ist jetzt nicht so der laufstärkste Stürmer, aber er steht halt richtig. Und der wird halt gefüttert. Wie Tosche beim 1-0 als Haas, der Linksverteidiger aus der zweiten Reihe, abzieht. Und ja, Pretarien einfach nur den Fuß rein hat, den Ball dann noch so ein bisschen ablenkt. Und dadurch dann halt auch die Führung erzielen kann, die wichtige Pausenführung. Aber das muss ich auch sagen, in Hälfte 1 fand ich den KSC dann doch dominanter, besser. Nur da hat halt so diese letzte Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Und wenn wir schon über Kaltschnäuzigkeit reden, dann müssen wir natürlich auch sagen, dass 2-0 von Skeeter kaltschnäuzig, beziehungsweise auch viel Glück. Die erste Aktion des FCK in Hälfte 2, der eingewechselte Hanslik, der den schwachen Alidou ersetzt hat, für mich auch einer, der ja um einen großen Mittelstürmer wie Pretarien super herumspielen kann, wuselig ist, überall zu finden ist, der auch ein gutes Auge hat, also nicht ein guter Abschlussspieler ist, sondern auch ein gutes Auge hat, wie jetzt in diesem Fall für Skeeter. Gut, der Ball wird da noch abgefälscht, fliegt dann über Bernat rüber ins Tor. Aber ja, auch diese Variabilität im Spiel des FCK, das macht einfach Spaß. Es ist toll anzusehen. Und am Ende war dann aber auch noch eine große Portion Glück dabei. Weil, wie gesagt, Schleusener trifft, dann trifft kurzer Schluss Eckloff halt noch zum 2-2. Und es hat dann halt wirklich bis in die Nachspielzeit gedauert, bis dann Marlon Ritter, der erneut nur auf der Bank war, nicht in der Startelf war, das ist natürlich auch ein großes Zeichen, dann doch den Siegtreffer erzielt. Aber am Ende war es natürlich dann auch unschön, weil es gab dann noch Auseinandersetzungen auf der Tribüne zwischen KSC und Kaiserslauterer Fans. Das ist natürlich nicht schön anzusehen, wenn dann so ein Duell ja so unwürdig endet. Und dementsprechend kann ich natürlich verstehen, wenn ja, das so ein schöner Tag eigentlich auch so ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil es dann halt auch einfach nicht keine schönen Szenen sind. Aber wie gesagt, der Spieltag, also der Samstag, wurde dann auch versöhnlich abgeschlossen mit einem richtig geilen Flutlichtspiel. VfL Bochum gegen Hertha BSC Berlin. Uwe Rösler an der Seitenlinie bei dem Bochumern gegen Hertha BSC Berlin, die ja zuletzt mit 2 Siegen im Aufschwung waren, sich für mich auch einfach zu einer spielerisch Top-Mannschaft gemausert haben, mussten jetzt auf Michael Cousins, den Dirigenten, verzichten. Dafür haben sie Paul Seguin, der 50 Schalke 04 zurückgekommen ist, neu dazu bekommen. Und der hat auch im Mittelfeld direkt die Chefrolle übernommen. War der Stratege, hat sich die Bälle tief abgeholt. Sie super clever auch verteilt. Da so sehen der tiefe Spielmacher. Dafür Kenneth Eichhorn so eine Art Bodyguard, der dann die Wege zugelaufen ist. Aber gegen diesen VfL Bochum an diesem Tag war es super schwer. Uwe Rösler hat auf Viererkette umgestellt, hat dafür dann mit Wätjen, Unjeka, Palavik drei Kreativköpfe auf dem Platz gehabt. Dazu noch Kapitän Matthias Spero, der auf der 6, also als tiefer Spielmacher, ähnlich halt wie Paul Seguin gespielt hat. Und mit Philipp Hofmann und Holtmann halt auch zwei Bundesliga erfahrene Stürmer auf den Platz gebracht. Natürlich gerade Gerrit Holtmann mit seinem enormen Tempo, über 35 km/h, die er ja bringen kann. Richtig viel Speed auch über die Außen bringen können. Linus Gechter, ja, musste da viele Duelle führen. Und auch dieser Spielwitz, den Bochum reingebracht hat. Vorher war ja Krise, hat kaum was zusammengepasst und jetzt plötzlich unter Uwe Rösler, der auch ganz klassisch mit kurzer Hose auf der Bank saß, beziehungsweise meistens stand in seiner Coachingzone, hat halt auch die richtigen Spieler reingebracht mit Mats Panevik, der im Zentralmittelfeld viele Wege zugelaufen ist und mit Unjeka ein Doppeltorschützen, einen technisch starken Jungen, also wie der mit seiner engen Ballführung die Atana-Defensive um Martin Dardai-Leisner das ein oder andere Mal ausgetanzt hat. Es war schon stark, also da sieht man, das ist ein großes Talent von Bayer Leverkusen, was jetzt auch endlich angekommen ist, weil um ihn herum halt auch viele Jungs mit dabei waren, die viel gearbeitet haben, sodass er sich dann auch viel auf seine Offensivqualitäten konzentrieren konnte, den Rücken freigehalten bekommen hat und einfach nur befreit dann aufzocken konnte. Bei Hertha BSC Berlin, wie gesagt, die waren so ein bisschen überrumpelt am Anfang von der Wucht, die der VfL Bochum auf den Platz gebracht hat, wurden früh auch in ihrem Spielaufbau schon gestört, so dann auch der ein oder andere unnötige Ballverlust, beziehungsweise ein früher Ballgewinn für Bochum, der dann auch zu einigen Chancen geführt hat. Und ja gut, wenn du dann natürlich, das gehört natürlich auch mit dazu, so ein unglückliches Eigentor machst, wie das von Kabovnik, der eine Flanke von Holtmann unglücklich ins eigene Tor dann ja abfälscht, obwohl er eigentlich klären wollte und dann kurz Zeit später Onyeka das 2-0 macht und du dann halt mit einem 2-0 Rückstand in die Pause gehst, obwohl du natürlich dann auch nicht zwei Tore schlechter warst. Das macht natürlich was mit der Mannschaft. Und Bochum dann natürlich auch mit ordentlich Druck wieder in die zweite Halbzeit reingegangen. Hertha am Anfang zu passiv und haben sich dann auch erst in der Schlussphase, als man dann auch mit einem Lukas Schuler vielleicht einen noch physisch stärkeren Stürmer als Gröning vorne reingebracht hat, dadurch noch mehr lange Bälle auch geschlagen hat und dann auf zweite Bälle gewartet hat, die Lukas Schuler dann halt abgespielt hat. Und so ist dann zum Beispiel das 2-1 gefallen. Langer Ball auf Schuler, der legt ab, Riese spielt dann wieder auf Schuler, der macht dann den Anschlusstreffer. Am Ende erzielt Riese dann sogar noch den 3-2 Anschlusstreffer per Foul-Elfmeter, 10 Minuten Verschluss. Aber Bochum war an diesem Tag einfach viel stärker, du hast gemerkt, dieser Trainereffekt, er wirkt, die Mannschaft lebt wieder, hat wieder Energie, hat natürlich mit Timo Horn auch einen überragenden Keeper im Kasten und so war es dann am Ende auch ein schön anzusehendes Spiel, gerade als neutraler Zuschauer und es hat mich sehr begeistert. Und dann sind wir noch einmal am Sonntag und da möchte ich persönlich auf die Partie SV Elversberg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth eingehen, weil das war eine Machtdemonstration der Elversberger, die Fürther. Also laut Statistik hatten sie 10 Torschüsse, aber davon war keiner so richtig gefährlich. Elversberg direkt von Anfang an, auch mit dem Selbstbewusstsein der letzten Wochen, eines Spitzenteams, haben direkt Dampf gemacht. Es ging eigentlich immer nur nach vorne, die Fürther viel zu passiv. Gerade Futgol, Gotha, Klaus in der Offensive gar nicht stattgefunden, gar nicht ins Spiel eingebunden, mussten eher noch Defensivaufgaben übernehmen. Dann haben sie mit Pelle Bufing auch einen Keeper, der, ja, es war jetzt kein grober Torwart Schnitzer, bei ihm drin, aber er hat halt auch ihn keine Bälle wirklich halten können in der Saison. Also er ist nicht so einer, der auch mal so einen unhaltbaren hält und dadurch auch Sicherheit ausstrahlen kann. Und das Ding ist halt bei Elversberg, die sind halt in einem Lauf, die haben einen Rausch, die spielen wie im Rausch. Da funktioniert auch einfach alles. Ebner Talib, Conte, Petkov vorne in der Offensive in absolut bestechender Form. Dazu hast du mit Keidel und Lasse Günther zwei Außenverteidiger, die immer wieder hochschieben, die letzte Linie des Gegners, Verteidigungslinie des Gegners, ja, deutlich überlagern, für Überzahl sorgen. Und so entstehen da natürlich auch automatisch Räume. Und ja, gut, Ebner Talib, das ist ein Jung, den muss man im Auge behalten, also wie eiskalt der ist, auch was für eine technische Qualität er und Ruhe er im 16er besitzt. Und ist halt auch einer, wenn er trifft, dann trifft er mindestens zweifach, hat 9 Saisontore jetzt nach 9 Spielen. Dreimal hat er doppelt getroffen und jetzt sogar dreifach, also ein lupenreiner Hattrick sogar. Das war schön anzusehen, dahinter ein Pampisa Conti, der einfach Bock hat, der ja früher beim KSC auf dem Flügel gespielt hat, die Leihgabe von der TSG Hoffenheim, jetzt im offensiven Mittelfeld alle Freiheiten genießt, so eine ähnliche Rolle auch wie Serge Gnabry bei den Bayern einnimmt, sich überall frei hin bewegen darf, und das funktioniert dann halt. Und wenn dann du dann von der Bank halt noch so einen Checker bringen kannst, den sie im Sommer vom 1. FC Magdeburg geholt haben, der jetzt auch Magdeburg auch vermisst wird, so ein ja kleiner, wuseliger, auch dribbelstarker junger Mann, der selbst ein Tor erzielt, noch einen vorbereitet, dann ist es schon stark. Wie gesagt, wenn du dann halt eine Truppe hast, wo von Kaderposition 1 bis Kaderposition 15, 16 alle maximales Selbstbewusstsein haben, dann kannst du auch mal gegen so eine unkonstante Mannschaft, wie es die Spielverein gerade führt hat, die letzten Jahre auch schon ist, gut aufspielen. Und ja, Thomas Kleine und seine Mannschaft, also was die da auf den Rasen bringen, die können froh sein, dass es in dieser Saison halt auch noch mit Magdeburg, Bochum Teams gibt, die einen Fehlstart hingelegt haben, sonst wäre es noch kritischer. Weil sie haben bereits 24 Gegentore nach 9 Spielen, 5 Niederlagen schon, das ist halt schon schwach. Also Thomas Kleine, ich weiß, so nach 9 Spieltagen immer schon früh von einer Trainerdiskussion oder über einen Trainer zu sprechen, ja, aber wie die Mannschaft dort aufgetreten ist, das war halt schon wirklich ein Armutszeugnis. Das war eine absolute Nichtleistung. Ich habe keinen einzigen Spieler gesehen, der annähernd eine Normalform hatte. Und wenn dann auch so erfahrene Spieler halt wie ein Buffing, Ziereis, eine Gotha, Klaus nicht vorangehen und mit untergehen, dann würde ich mir vielleicht auch mal überlegen, habe ich denn genügend Führungsspieler? Habe ich denn überhaupt genügend Qualität in der Mannschaft, damit ich in dieser engen Liga halt auch bestehen kann? Weil es kann sehr, sehr schnell gehen, dass man dann ganz unten reinrutscht. Und ich glaube, das ist definitiv nicht das Ziel von ihm. Und dann gehen wir mal so ein bisschen rüber in den Erste-Liga-Talk, denn am Wochenende war ja der Klassiker, wie er genannt wurde. Finde ich einen ganz schrecklichen Titel für das Spiel. Aber Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und ja, was soll ich sagen? Ähnlich wie in der zweiten Liga. Bei der Partie, die wir vorhin auch hatten, Elversberg gegen Fürth. Vor allem in der Anfangsphase. Dortmund sehr passiv. Haben die Bayern gewähren lassen. Und die Bayern, ja, klar, hatten jetzt nicht so riesengroße Möglichkeiten, sind nicht so zwingend, aber waren insgesamt dann doch schon die dominantere Mannschaft, gehen dann ja halt auch durch Harry Kane in der Minute 22 in Führung. Und bei Borussia Dortmund, denen ist einfach gar nichts eingefallen, da war kein Druck auf die Bayern-Defensive, also gerade ja über so einen Adeyemi, der ein enormes Tempo mitbringt, da hätte man noch ein bisschen was schaffen können. Wie gesagt, man hat ja 3 Spielgestalter auf dem Feld mit Metscher, Groß und Sabitzer. Da würde man dann sagen, okay, man möchte vielleicht noch ein bisschen Spielkontrolle übernehmen. Aber dann so defensiv zu spielen und dafür dann halt den Platz für so einen Maxi Bayer, der Tempo mitbringt, vielleicht auch für Julian Brandt, der ein gewisses Tempo mitbringt, zu verschwenden. So, das muss ich natürlich Niko Kovac ankreiden. In Hälfte 2 wurde es dann ja auch besser, weil man, wie gesagt, mit Benze Baini einen, der ein bisschen weiter vorwärts verteidigt hat, dadurch konnte Svensson ein bisschen höher schieben und dann ja auch später mit Bayer, Brandt und Silva noch ein bisschen Tempo reingebracht hat. Am Ende reicht es dann halt auch nur zum Anschlusstreffer. Und die Diskussion um Joe Bellingham, zentral Mittelfeld, ihr habt ja das wahrscheinlich schon gehört, der Vater ist ja schon, ich glaube, ein oder zweimal schon in die Kabine des BVB gegangen und hat sich da ja so ein bisschen beschwert, warum sein Sohn nicht spielt. Und vom 2-0, ja, Joe Bellingham im eigenen 16 hat viel zu lange gebraucht und dann kommt dann halt so Michael Olise und grätscht halt rein und bringt so dann den Ball so über die Tor oder über die Torlinie. Und ja, das ist natürlich schon dann auch unglücklich, insgesamt auch ein unglücklicher Auftritt. Täuscht aber natürlich nicht darüber hinweg, dass die vergangenen Wochen beim BVB gut waren und jetzt können sie sich ja voll darauf konzentrieren, Tabellenzweiter zu werden. Die Bayern jetzt ja oben auf, wie gesagt, 7 Spiele, 7 Siege, 21 Punkte, 5 Punkte vom Tabellenzweiten aus Leipzig. Das ist schon klar und deutlich. Und dann auch noch ein kurzes Wort zu meinen Kölnern. 1. FC Köln gegen FC Augsburg. Da war ich tatsächlich mit meiner Mutter im Stadion. War ein schönes Erlebnis. Wir mussten zwar ein bisschen länger vom Stadion noch warten, vom Anpfiff. Aber als wir dann drin waren, zur Minute 5 war das, meine ich, guter Auftritt vom FC. Meine Mutter war auch zum allerersten Mal da, war sehr begeistert. Und ja, für mich auch wieder viel Position zu haben, viel Vertikalität gegen aber auch einen defensiv gut stehenden FC Augsburg, das muss man auch sagen, aus Sandro Wagner. In den ersten Spielen hat er ja auch immer sehr offensiv spielen lassen, viel nach vorne, jetzt aber auch die Defensive stand sehr stabil, sehr gut. Nichtsdestotrotz kam der FC auch aufgrund von seiner individuellen Qualität und seinen ja, aggressiven Außenspielern wie Kaminski, Thielmann, die allen Bällen hinterherjagen, auch zu einigen ganz guten Möglichkeiten. Dann ein Elfmeter für Augsburg. Rieder macht dann plötzlich in Hälfte 2 das ja, unverdiente 1-0 zu dem Zeitpunkt. Dann wurde Augsburg ja auch ein bisschen besser, konnten dann auch den einen oder anderen Konter setzen. Aber dann kam halt Said Elmala, das große Top-Talent des 1. FC Köln, rein und da hat man halt gesehen, er hat es halt mit der kompletten FCA-Defensive aufgenommen, in die Mitte gezogen und in Podolski-Manier halt nur mit dem rechten statt dem linken Fuß den Ball unter die Latte geschweißt. Und da muss man ja sagen, klar, Euphoriebremse, das ist noch kein Lionel Messi. Oder doch? Also auf jeden Fall hat Said Elmala super Ansätze, aber da verstehe ich natürlich auch Lukas Kwasniok und die Verantwortlichen. Man darf den Jungen auch nicht zu überhypen. Er muss immer noch auf dem Boden bleiben. Er hat immer auch noch einige Defizite, die er aufarbeiten muss. Funktioniert halt auch noch nicht alles. Hat, wie gesagt, eine gute Aktion, das Tor, aber dazu dann halt auch viele unglückliche Aktionen. Aber er wagt halt auch mal was. Und das sehe ich halt insgesamt als positiv an. Und dann war es am Ende auch ein verdientes 1:1 Unentschieden. Und wenn wir schon in der Bundesliga sind, habe ich mir überlegt, ja, könnte man ja auch mal so ein bisschen auf den Ersatzbänken einiger Bundesligisten schauen und zu gucken, ja, welcher Spieler könnte dann im Winter auch eventuell als Leihkandidat für einige Zweitligisten interessant werden. Und da finde ich, oder habe ich einige spannende Spieler gefunden, zum Beispiel ja einen Livan Burcu, momentan auch verletzt, vergangene Saison ja an der 1. FC Magdeburg ausgeliehen. Ich glaube, dem würde so ein halbes Jahr zweite Liga dann nochmal gut tun, um auch wieder in seinen Rhythmus reinzukommen und dann im Sommer topfit bei Union Berlin wahrscheinlich dann in der Bundesliga angreifen zu können. Und bei Borussia mit dem Gladbach, den Gegner, den Tabellenletzten momentan in der Bundesliga. Da könnte man natürlich spöttischerweise sagen, ja gut, der gesamte Kader wäre für die zweite Liga. Aber wie ich finde, wäre vielleicht so, ja, könnte man den Oscar Fraulo in die zweite Liga verleihen. Technisch starker Däne, 21 Jahre alt, kommt noch nicht so hundertprozentig richtig zum Zug, konnte sich noch nicht hundertprozentig durchsetzen. Und den traue ich halt schon zu, dass er, wenn er Spielpraxis hat, den Spielrhythmus hat, auch mal so ein Mittelfeld dominieren kann. Fände ich super spannend für den 1. FC Magdeburg als Strategen, als Tiefenspielmacher. Der könnte auf jeden Fall dann in der zweiten Liga für Furore sorgen. Und beim HSV, ja, die Überlegung habe ich mir vorher gemacht, bevor er eingewechselt wurde, war auch lange verletzt, aber Emanuel Ferrei, also der passt für mich mit seinen 24 Jahren optimal in die zweite Liga als Leihgabe, offensiver Mittelfeldspieler, an der gegnerischen Box, brutal gefährlich, hat die Ruhe am Ball, eine gute Übersicht, auch einen guten Abschluss, ist für mich für Zweitliga-Verhältnisse ein absoluter Spielmacher, Stratege, den du brauchst. Und vielleicht kann man ja auch noch Robert Glatzel, der bisher gar nicht zum Zug kommt oder ja, nur ein paar Minuten bekommt, in die zweite Liga abgeben. Natürlich in einem 16er, bei einem spielstarken Team, was für den Ball hat. Da ist ja in der Box einfach eine absolute Waffe. Kann mit einem Kontakt den Ball auf den Kasten bringen und ist damit auch immer super gefährlich. Und wenn ich dann noch habe, Bakary Yatta. Ja, mittlerweile 27 Jahre alt, kommt auch beim HSV nicht mehr zum Zug. Er hat halt viel Tempo, auch Dribbelqualitäten, aber technisch ist er jetzt nicht der allerbeste. Aber vielleicht für so eine konterstarke Mannschaft in der zweiten Liga, da denke ich zum Beispiel auch an Eintracht Braunschweig, könnte geil werden, wenn du dann so einen Spieler hast, der mit enormer Physis ankommt, mit enormer Wucht, du dann halt mit langen Bällen hinter die Abwehrkette so einen Spieler schicken kannst. Also vorne drei Jungs, Conte, Yadimchi und Bakary Yatta. Es könnte schon eine absolute Waffe werden. Und beim SV Werder Bremen hat man auch einen Stürmer, der gar nicht zum Zug kommt, der auch schon mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht wurde, nämlich Keke Top. Horst Steffen wechselt lieber einen sehr unfitten Victor Boniface ein, der schon nach ein paar Minuten ja, kaum Luft bekommt, also gar nicht in Form ist, und lässt dafür einen Keke Top. Die ganze Zeit auf der Bank, hat ja bei Schalke schon gezeigt, dass er in der zweiten Liga ein absoluter Knipser ist. Der aber auch dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen, dieses Vertrauen vom Trainer braucht. Und Miron Muslic, Keke Top, Schalke 04, Laie für die Rückrunde. Das könnte richtig geil werden. Vor allen Dingen, wenn Schalke dann im Winter Moussa Sylla abgeben sollte, halte ich Keke Top für einen perfekten Ersatz für ein halbes Jahr. Vielleicht auch für länger, weiß ich ja nicht. Vielleicht kann man sogar eine Kaufoption vereinbaren. Auf jeden Fall ist das ein Junge, der noch viel Entwicklungspotenzial besitzt, der aber auch ein gutes Tempo mitbringt, gute Technik und abschlussstark ist. Aber vor einem jungen Alter braucht er halt auch sehr viel Spielpraxis und die wird ihm halt momentan nicht gegeben. Deswegen fände ich es dann doch top, wenn er in Liga 2 seine Chance bekommen könnte. Und dann noch ein ganz kleiner Ausflug in die englische Premier League. Ich habe am Sonntag noch die Partie zwischen FC Liverpool und Manchester United gesehen, habe gedacht, ja, gut, das wird ein knackiges 4-5-0 für Liverpool. Die werden wahrscheinlich ManU komplett auseinandernehmen. Aber es kam komplett anders, weil in Hälfte 1 Liverpool hat ja kaum Gefahr. Musiala momentan auch in einem absoluten Loch auf dem rechten Flügel. Es ging viel dann, wenn dann über links, über Cody Gakpo, den viele anfingen, 1-Duelle ging. Aber dann halt gegen so einen Keeper wie Lammers, der mir sehr gut gefällt. Boah, der viele gute Paraden auch in Hälfte 1 hatte und Man United, die sind halt schon in Minute 2 durch den Bomu mit 1 und Führung gegangen und hatten dann halt auch diese Aggressivität ehrlich in dem Spiel drin, diesen Willen, diese Leidenschaft bei Liverpool ihren zweiten Sieg in Folge einzufahren und das hat für mich am Ende den Unterschied ausgemacht, also spielerisch war Liverpool immer noch besser. Aber allein dieser Wille auch, nachdem man das 1-1 kassiert hat, direkt mit dem nächsten Standard ausgerechnet, der viel kritisierte Innenverteidiger Harry Maguire, der das 2-1 macht und wie die gesamte Bank und Mannschaft gefeiert hat. Und insgesamt muss man halt sagen, ja, Liverpool, da ist momentan viel Sand im Getriebe. Gerade auch aus dem Mittelfeld kommt viel zu wenig Gefahr. Und wenn da natürlich dein Topspieler mit Musiala im absoluten Formloch ist, du mit Isak und Ekitike momentan auch zwei Spieler hast, die für viel Geld gekommen sind auf Florian Wirtz, wo viel Druck drauf ist und die natürlich dann auch nur ein bisschen verunsichert sind, wenn es dann halt nicht direkt läuft. Direkt natürlich auch in England bekommt man sehr schnell dann auf die Fresse von der Presse. Das ist dann natürlich dann auch sonnenklar, dass es sind ja immer noch junge Männer, dass die dann auch gehemmter sind. Und dann habe ich noch mein absolutes Lieblingsteam. Ich weiß nicht, ob viele von euch es wissen, aber ich bin großer Fan des AFC Bournemouth. Das liegt noch aus FIFA 19 oder 20, was glaube ich. Da habe ich einfach einen Verein in England gesucht und habe dann zufällig Bournemouth gefunden. Habe die dann halt übernommen. Waren ja lange auch so ein Team, was zwischen Championship, also der zweiten, und der Premier League, also der ersten Liga, hin und her geswitcht ist. Aber seitdem Andoni Iraola, der Spanier an der Seitenlinie ist, ist Bournemouth ein Team, was oben mitmischt. Ja, jetzt auch Tabellendritter bei insgesamt auch starken Crystal Palace, Trainings von Oliver Glasner, die ja auch Conference League spielen. Wieder ein super Auftritt hingelegt. Mir gefällt halt auch der spielerische Ansatz von Bournemouth. Sie wollen den Ball haben, spanisch typisch, wollen sie halt dann auch den Ball haben, dominieren und haben das auch gegen Crystal Palace gut gemacht. In Hälfte 1, in Hälfte 2 wurde Palace dann aber auch irgendwie stärker, hatten mehr Spielanteile, haben sich in dieses Duell zurückgebissen und am Ende war es dann sehr unterhaltsames 3:3, hat unglaublich viel Spaß gemacht und damit der AFC Bournemouth auf Rang 3, finde ich auf jeden Fall eine super Sache.
Dummes Darmstadt Talk.
Kommen wir nun zum Darmstadt Talk, zu dem Legion Talk, wo ich über den SV Darmstadt 98, meinen Herzensverein, spreche. Ja, an diesem Wochenende stand das Spiel gegen den ersten FC Magdeburg an. Und es war ein Spiel mit vielen Emotionen und vielen Überraschungen. Ja, vor allem Überraschungen aufgrund des neuen Trainers beim 1. FC Magdeburg. Fiedler wurde ja während der Länderspielpause nach einem krachenden 0:6 im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig entlassen. Eine Woche zuvor nach 0:4 gegen Elversberg hatte man Fiedler noch den Rücken gestützt. Das Testspiel war dann doch zu derbe. Dann hatte man Fiedler entlassen, jetzt einen neuen Trainer an Bord geholt. Und man kann sagen, man muss sagen, dass Magdeburg defensiv auf jeden Fall stabiler stand als bei den letzten Partien. Ja, also. Aber auch Darmstadt hatte überrascht mit einer Systemumstellung. Nämlich von dem bekannten 4-2-2-2, was Kofeld ja gerne fährt, ist Kofeld zu einer Dreier- respektive Fünferkette gegangen mit Magdica, Vukotic und Pfeiffer in der Innenverteidigung. Links, sehr überraschend, Luca Marseiler und rechts Lopez. Marseiler ja eigentlich für die rechte Außenbahn gedacht, auch fürs zentraloffensive Mittelfeld. Jetzt hat er mal den Linksverteidiger gegeben. Also es war eher ein 5-3-2. Ein interessantes System. Ich muss sagen, es gab Ansätze, wo ich mir das bekannte 4-2-2-2 zurückgewünscht hätte. Aber auch da muss man sagen, defensiv stand Darmstadt doch ganz gut bei den wenigen Angriffen, die von Magdeburg kamen, stand Darmstadt gerade in Persona von Vukotic sehr stabil. Aber auch Darmstadt musste aufgrund der defensiven Spielweise offensiv einstecken. Es kamen Akzente, sag ich mal, die ein oder anderen Abschlussmöglichkeiten, die dann aber im letzten Drittel zu selten präzise ausgespielt wurden, wodurch auch da kaum Torgefahr entstand, Wenn, dann konnte Herr Reimann im Tor von Magdeburg klären. Und zuvor gab es die Verabschiedung von Rüdiger Fritsch. Seit 17 Jahren im Präsidium und seit 14 Jahren sogar Präsident beim SV Darmstadt 98 gewesen. Jetzt bricht eine Ära mit ihm. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Geste vom kompletten Stadion. Denn auch Sie wissen und wussten, was man an Rüdiger Fritsch hat in den letzten Jahren. Der hatte wirklich alles miterlebt. Und dementsprechend, ja, vom gesamten Staff und von den Fans auf den Rängen wirklich eine schöne Geste. Aber kommen wir zum Spieltechnischen. Gibt es tatsächlich halt nicht viel zu sagen, weil das Spiel ging 0-0 aus. Und ich würde sogar sagen, dass das eher ein Punktgewinn für Magdeburg ist. Darmstadt weiterhin damit zwar angeschlagen, aber eben nur noch auf Platz 4. Also man verlässt die direkten Aufstiegsplätze, mussten sowohl Elversberg als auch Schalke wieder passieren lassen. Jetzt sind es zum Relegationsplatz 2 Punkte und zu einem direkten Aufstiegsplatz 3 Punkte. Und als nächstes steht das Spiel gegen Schalke 04 an in der Veltins Arena. Das wird ein sehr, sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften werden, weil wer das Spiel gewinnt, macht auf jeden Fall einen guten Sprung nach vorne. Schalke kann einen direkten Konkurrenten weiter von sich fernhalten, dann sogar auf 6 Punkte. Und das wäre natürlich schon für Schalke richtig, richtig stark. Darmstadt käme mit einem Sieg wieder an Schalke ran, auf dann 21 Punkte. Also auch das wäre sehr, sehr wichtig. Und nur 3 Tage später trifft man dann zu Hause im Pokal eben wieder auf Schalke 04. Also 2 Mal trifft man auf Schalke 04, 2 wichtige Spiele in der Liga und im Pokal. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die beiden Spiele ausgehen werden.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Spieler des Spieltags ist für mich Rüdiger Fritsch, der Präsident oder noch Präsident von SV Darmstadt 98. Rüdiger Fritsch war 17 Jahre lang im Präsidium von Darmstadt 98 und die letzten 13 Jahre als Präsident sogar tätig. Er hat ja eigentlich alles mitbekommen, was man eigentlich so mitbekommen kann. Der beinahe Abstieg in die Regionalliga damals, wo man sich ja dann noch retten konnte, aufgrund der Nicht-Lizenzierung der Stuttgarter Kickers. Dann der Aufstieg von der dritten Liga in die zweite Liga, der Durchmarsch in die Bundesliga, dann sogar noch der Klassenerhalt. Ja, dann der Abstieg in die zweite Liga, dann von ein paar Jahren dann der Wiederaufstieg und der Wiederabstieg, also alles dabei, bis halt auf internationale Plätze. Aber ich glaube, was das angeht, was Aufstiege und Abstiege, Dramen angeht, war Rüdiger Fritsch als Präsident wirklich maßgeblich beteiligt. Man muss sagen, Darmstadt hat sich in den letzten Jahren unter Rüdiger Fritsch zu einem etablierten Fußballverein in Deutschland entwickelt. Weil momentan stehen sie ja auch ziemlich gut da, sind Tabellenvierter in der zweiten Liga. Also auch da konnte man sich immer wieder gut fangen. Man hatte seine Höhen, man hatte seine Tiefen, auch im Präsidium selbst. Aber ich denke mal, dass Rüdiger Fritsch das doch ziemlich gut handeln konnte. Gerade mit den letzten Trainern Florian Kohfeldt und Torst Lieberknecht hatte man 2 ziemlich gute Trainer. Auch dann die Verpflichtung von Paul Ferny als neuer Geschäftsführer. Muss man sagen, mittlerweile läuft das doch ziemlich gut. Also auch da einen guten Griff von Rüdiger Fritsch. Auch finanziell konnte sich Darmstadt in den letzten Jahren unter ihm stabilisieren. Und man muss dazu sagen, Darmstadt ist ja ein eingetragener Verein. Also auch da nochmal ziemliche Unterschiede vielleicht zu anderen Profivereinen, die mittlerweile ja auch zum Beispiel AGs sind oder andere Geschäftsformen. Ja, es gibt noch andere eingetragene Vereine, aber das ist trotzdem noch eine Besonderheit, wie ich finde, weil man da sich ja dann abhängig macht, sage ich mal, von eben den Mitgliedern. Und da legt Darmstadt ja auch immer wieder den Fokus drauf. Und aufgrund dessen, dass ich ja auch Mitglied bin bei Darmstadt 98, hat Rüdiger Fritsch sich dann auch nochmal im Verbund bei den Fans und bei den eben mit den Mitgliedern verabschiedet beim letzten Spiel, jetzt beim letzten Heimspiel gegen Magdeburg, wo es leider nur zu einem 0:0 gereicht hat, gab es dann nochmal die Verabschiedung von Rüdiger Fritsch. Auch da hatte man nochmal gesehen, was das für ihn persönlich bedeutet hat, die letzten seit 13 bis 17 Jahre hier bei Darmstadt 98 zu sein. Und ja, das finde ich, sollte man auf jeden Fall loben, weil es nicht mehr selbstverständlich ist, dass man so viele Jahre lang einem Verein treu bleibt und jetzt in so einem Moment sagt, dass man das Zepter weitergibt an Markus Fitzner, der neue Präsident jetzt werden wird mit seinem Team zu dem neuen Präsidium, was zusammengestellt wurde bei der letzten Mitgliederversammlung. Es gab auch keine Gegenkandidaten, also auch da war das Ergebnis relativ simpel und eindeutig gehalten. Aber auch Markus Fitzner hat im Präsidium gezeigt, was er leisten kann für Darmstadt 98. Und ich bin sehr gespannt, wo es mit ihm als neuen Präsidenten dann in Zukunft weitergehen wird. Von daher für mich der Spieler des Spieltags, Rüdiger Fritsch.
Klein Riesings, Großer der Woche. Klein Riesings, Großer der Woche ist in dieser Woche Uwe Rösler, der neue Trainer des VfL Bochum. Zum einen ist er in der kurzen Hosen angekommen bei seinem ersten Heimspiel und war direkt ein beliebtes Element auch an der Seitenlinie, hat seine Jungs nach vorne gepusht, die natürlich nicht mit Selbstbewusstsein voll waren. Und am Ende hat man einen überzeugenden 3:2-Sieg gegen Hertha BSC Berlin eingefahren, hat einen guten Fußball gespielt, er hat es vor allen Dingen auch geschafft, die vielen jungen Talente wie ein Onyeka oder einen Wäldchen, die man ja aus der Bundesliga von Leverkusen respektive Dortmund ausgeliehen hat, hier in die Mannschaft einzubinden, anzuzünden. Und dann hat man auch gesehen, gerade bei Onyeka, der so viele technische Qualitäten besitzt und Spielwitz in sich hat, was das dann auch mit der Mannschaft macht, hat von 3er- auf 4er-Kette umgestellt, also auch ein bisschen mehr Präsenz im Mittelfeld gehabt. Und insgesamt war es ein ordentlicher Auftritt, war noch nicht alles perfekt, aber der Trainereffekt ist auf jeden Fall geglückt und deshalb ist für mich Uwe Rösler, der neue Trainer des VfL Bochum, auch mein persönlicher Klein-Riesings-Großer der Woche.
Der helle Pfiff der Woche. Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Dr. Max Border, der Schiedsrichter der Partie SC Paderborn gegen Arminia Bielefeld. Also Dr. Max Border hatte die Ehre, das Ostwestfalen-Derby zu pfeifen, was jetzt keine einfache Aufgabe ist, würde ich mal sagen, in so einem hitzigen Spiel. Und ja, diese Hitze hat man von Anfang bis Ende gespürt, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen. Also die Fans haben 90 Minuten plus komplett Gas gegeben, ihre Mannschaft angefeuert bis zum geht nicht mehr. Und ja, da wurde Max Border nicht kleinlich, sondern er hat scheinbar dadurch selbst an Stärke gewonnen, denn er hat diese Partie wirklich sehr souverän gepfiffen, ohne größere Probleme, auch wenn es eine ziemlich hektische Partie war. Es gab ja unter anderem auch 3 Elfmeter, die Dr. Max Border pfeifen musste, was er auch getan hat. Für mich auch alle 3 Elfmeterentscheidungen richtig. Aber auch da hat man schon gemerkt, dass das Ostwestfalen-Derby ja nichts für schwache Nerven ist. Das Spiel ging ja auch insgesamt 4:3 aus für Bielefeld. Also 7 Tore. Das hat man jetzt nicht so häufig. Aber auch da sehr souverän von Max Buller, sehr solide, auch bei den Entscheidungen, die er dann bezüglich Karten fällen musste. Da gab es 6 gelbe Karten für Paderborn, 3 für Bielefeld. Also auch da nicht nur 7 Tore, sondern 9 gelbe Karten. Man merkt schon, ja, Derbys in der zweiten Liga, das verspricht sehr viel Spannung, sehr viel Hektik, sehr viel Zweikämpfe. Aber das ist doch, was wir Fans doch so lieben. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass das auch für Dr. Max Boder vielleicht mal eine Erfahrung war. Das ist jetzt kein Spiel, was man mal eben jedes Wochenende so pfeift. Aber trotzdem, Dr. Max Boder, aufgrund dessen, was die Spieler da auf dem Rasen abgeliefert haben, was die Fans von den Rängen abgeliefert haben, muss man auch sagen, hat Dr. Max Boder eine wirklich, wirklich starke Leistung gezeigt. Und dementsprechend der helle Pfiff der Woche, Dr. Max Boder.
Hey Leute, ich habe da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch, dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Schaukonzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Shownotes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon? Bald auch in eurer Stadt.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Tornetz-Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Auch die Impression meines Co-Hosts Dome. Ihr seid jetzt also bestens vorbereitet, wenn es wieder auf dem Schulhof oder auf der Arbeit darum geht, über die neuesten News aus der zweiten Liga zu sprechen, über den aktuellen Spieltag. Hier bekommt ihr dann nochmal, oder hier habt ihr den benötigten Input bekommen. Abschließend wollen wir jetzt hier noch einmal unsere 11 Tornetzer des 9. Spieltags in der zweiten Fußball-Bundesliga euch vorstellen. In einem 4-3-3-System. Im Tor mit dem Bochumer Timo Horn, davor in der Viererkette von links nach rechts Herr Rossipal von Dynamo Dresden. Die Innenverteidiger sind Le Jonqueur von Elversberg und Nikola Katic von Schalke 04. Rechtsverteidiger ist Keidel von der SV Elversberg. Das Dreier Mittelfeld bilden Onyeka vom VfL Bochum, Philipp Bilbia vom SC Paderborn, Mika Bauer ebenfalls vom SC Paderborn. Und vorne die drei Stürmer sind Ebnuter Lieb von der SV Elversberg, Steffen Tigges vom SC Paderborn und Moussa Silla vom FC Schalke 04. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche und vergesst nicht auch am kommenden Montag um 18.15 Uhr wieder einzuschalten, wenn es wieder heißt Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. In dem Sinne, ich verabschiede mich von euch, euer Tornetz-Host Jan Klein-Riesig.